Genau. Und dann, und das zweite Thema ist, dass ich finde, Gewürze werdet in der Bäckerei auch noch komplett, laufet komplett unterm Radar. Also in der Küche spielt der Gewürze eine große Rolle. In der Bäckerei, finde ich, schläft man da so ein bisschen. Aha. Und das beides in Kombination war irgendwie zum gleichen Zeitpunkt und daraus wurde dann das Weiße Sesam. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich, Tobi, dass wir uns wieder virtuell gegenüber sitzen. Hi Tobi, grüß dich.
Hallo Ingmar.
Wie ist die Lage? Was für Brot hast du heute gegessen?
Ich bin vorbereitet. Also, die Lage ist gut. Ich habe heute Morgen ein Roggenvollkornbrot schon gegessen. Aber nicht selber gebacken, sondern nur selber gekauft. Bei einem Bäcker, der hier nicht ganz so weit weg ist wie du, dem ich auch ein Stück weit vertraue. Und ich habe tatsächlich heute ein Cruffin gegessen, das aus dieser Backstube kommt. Ich weiß nicht, kennst du das?
Ja.
Das ist im Prinzip die Mischung. Ich glaube, im Wortlaut soll es die Kombi zwischen Croissant und Muffin sein. In der Form gebacken mit Zimt und Zucker drin und mit einer Johannisbeermarmelade-Füllung. Super geil. Also damit kann man mich tatsächlich in den Ofen vorlocken.
Okay, und war gut?
War richtig also, gut.
Ja, ich kenn das. Ich habe das schon mal wieder gesehen. Es ist manchmal ein bisschen trocken, aber...
Ich hatte eher, wo ich gesehen habe, dass da Füllung drin ist, eher so Bedenken, dass es nachher so zusammengesessen catchig ist.
Ja, ja.
War es aber überhaupt nicht, war richtig gut, war total fluffig und kannst so zerflettern, in Schichten auseinanderziehen und mit der Füllung war das echt... War gut.
Optisch, wenn man hingucke.
Top. Optisch sieht es richtig gut aus.
Aber wo Füllung fällt mir gerade ein. Mein Bruder hat mir letztens, also der ist kein Bäcker und hat mit Bäckerhandwerk nichts zu tun, hat mir letztens ein Bild geschickt von einem Kollege, also vom Betrieb hier aus der Gegend und hat mir dann geschrieben, ich muss das unbedingt einführen. Das war ein Laugeweckle mit Erdbeermarmelade gefüllt und Schokoladglasur überzogen oder übersponnen. Das sei so lecker, ich soll das unbedingt einführen. Halt die Trickstelle. Okay. Erstens, warum kaufst du woanders Ei? Zweitens, was ist das für eine spannende Kombi? Aber fand ich witzig. Fällt mir nur gerade ein, wo du Johannisbeer-Füllung siehst.
Taktisch. Ja, was hast du heute schon gegessen?
Ich bin auch vorbereitet. Ich habe auch schon Brot gegessen heute. Und zwar eins von meinen neueren Kreationen, die Kruste 1050 nennen wir das. Also ein Weizmischbrot letztendlich. Inspiriert ursprünglich mal von dem Sylter Weißbrot, das man überall irgendwie hört und sieht und liest, das ursprünglich von Jochen Gaues kommt. Aber am Ende ein ganz anderes Brot inzwischen. Also wir backen das nicht so als so flache Flade, wie das da überall backen wird, sondern ein bisschen anders. Und da haben wir heute nochmal was verändert am Prozess. Und das war heute dann unser Testbrot, weil heute ist auch Donnerstag. Und Donnerstag ist bei uns immer Qualitätszirkel. Also das picken wir immer spezielle Produkte nochmal extra raus und gucken uns die mit einem Team aus 4, 5 Leuten nochmal spezieller an. Und da habe ich das heute schon gegessen und das war gut.
Ja, das hoffe ich doch.
War natürlich nicht die einzige Backware, aber zumindest das einzige Brot, was ich bis jetzt gegessen habe.
Okay.
Ich habe eine Einstiegsquizfrage für dich mitgebracht.
Boah, okay.
Warum wiegt ein Hefewürfel genau 42 Gramm?
Jetzt ist ganz peinlich. Ich glaube, wir haben das schon mal diskutiert und ich weiß es nicht mehr.
Ist egal, ob man es schon mal diskutiert hat. Das kann sogar sein. Ich habe nämlich meine Kolumne, die auch heute erscheint, wenn du gar nicht guckst, genau über das Thema geschrieben, warum in den viele ältere Rezepte oft zu viel Hefe in den Rezepte ist. Mhm. Oder woher das kommt oder warum man heutzutage deutlich weniger Hefe nehmen kann. Also sprich, die Teige länger liegen lassen und so weiter und so fort. Und, und da habe ich das auch nochmal reingeschrieben, als kleine lustige Anekdote. Da dachte ich, ich bringe das heute mal in den Podcast mit. Und zwar deshalb, weil man Hefe früher beim Bäcker gekauft hat und der hatte halt Pfund. Und ein Pfund durch 12 gibt genau 42 Gramm. Und das habe ich dann nochmal geguckt, die offizielle Empfehlung der deutschen Industriehefeverband oder so des deutschen Industriehefeverbands ist tatsächlich auch dieser eine Würfel auf 1 Kilo Mehl. Ist die offizielle Empfehlung. Okay. Also dieses Zwölftel von dem Pfund war praktisch schon immer das, was man gesagt hat, das brauchst du um 1 Kilo Mehl zu lockern quasi. Das sind 4,2%, das ist schon ordentlich, je nachdem, was du machst. Und da habe ich halt eine Kolumne drüber geschrieben und dachte, die Story bringe ich heute in den Podcast mit. Ja, wir haben das bestimmt schon diskutiert, so wie ich uns kenne, aber ich dachte ja heute noch als Einstiegsquizfrage.
Ja, voll gut.
Ja, was war sonst so los? Was hast du gebacken die letzten Wochen?
Tatsächlich gar nicht so sehr viel mehr. Ich zehre dann von so einem Backtag durchaus auch ein paar Tage länger mittlerweile, weil wenn ich den Aufwand dann betreibe, dann schon richtig. Aber bei uns gibt es im Augenblick tatsächlich relativ viel Standardbrot und gar nicht so sehr Experimente, weil es der Berufsalltag so in der Form nicht mehr hergibt. Da bin ich gerade ganz gut eingespannt. Aber nichtsdestotrotz versuche ich ab und zu nebenher auch noch so ein Kleingebäck, also Brezel oder Seele oder sowas zu machen. Das mittlerweile funktioniert das ganz gut. Die letzte Seele, muss ich ehrlich sagen, da habe ich irgendwie, wahrscheinlich war es eine etwas ältere Hefe, also das hat von der Porung her nicht mehr so schön funktioniert wie die paar Mal davor. Oder ich habe zu wenig Wasser genommen, ich bin mir gar nicht ganz so sicher. Geschmeckt haben sie gut, aber ausgesehen hätte ich sie lieber gröber gehabt. Aber das vielleicht war es auch mit Temperatur, nicht, also sind wir wieder beim Thema Teigtemperatur. Mhm. Vielleicht hat auch die Temperatur vor dem Backen nicht ganz gepasst bei der Stückgare oder so. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, muss ich mal noch überprüfen, woran das gelegen haben kann. Aber also Seelen ist bei uns tatsächlich auch, was das Kinderfespa angeht, ganz hoch im Kurs. Und da gewinnt man auch den Vesperkönig in der Schule.
Was ist das?
Da haben die alle miteinander Spaß, weil da wählt dann der Lehrer aus, wer das beste Vesper hat.
Geil. Da musst du dich aber auch anstrengen, das könnte schnell
peinlich werden. Ja, da muss man richtig Gas geben, aber hallo, ganz genau.
Das ist spannend. Okay, nach welchen Kriterien geht es? Nach dem Gutdünken des Lehrers oder nach gesundheitlicher Aspekt? Oder?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, nach was für Kriterien das geht. Ich glaube, das ist sehr, keine Ahnung, tagesformabhängig.
Aber ich habe gerade hier nebenher unseren WhatsApp-Chat aufgemacht. Aha. Und du stellst dein Licht wieder unter der Scheffel, weil ich habe hier noch ein Bild von Emmer Sauerteig Brioche Buns.
Stimmt, habe ich vergessen. Ja.
Erzähl.
Das habe ich vergessen. Stimmt, ich habe für den Kindergeburtstag irgendwie so 40, 45 Burgerbrötchen machen wollen. Und dann, also sorry, mir ist das Mehl ausgegangen. Ich hatte kein Weizenmehl mehr zu Hause, war aber irgendwie schon im Zeitdruck und wollte alles vorbereiten und dann hatte ich noch Roggen und Emmer übrig und dann dachte ich, ja gut, dann machen wir es halt damit. Und ich habe ja schon ein Stück weit gebeichtet, ich habe dann den Sauerteig und den Roggen angesetzt und das Emmermehl dazu und weil in diesen Burgerbrötchen, in den Rezepten, die ich habe, relativ viel Öl drin ist, hatte ich Angst, dass der Sauerteig mit dem Öl nicht richtig funktioniert und habe noch richtig Hefe rein. Das Ergebnis war aber dann tatsächlich gut und geschmacklich auch. Allerdings waren die Kinder, glaube ich, temperaturbedingt und weil die Schnitzeljagd so groß war, die waren so platt, die haben gar nicht so viel gegessen. Und das ist tatsächlich schon die Überleitung zum Learning meiner Woche. Diese Brötchen haben sich ewig frisch gehalten. Mm. Obwohl es Brötchen waren, waren die nach 4-5 Tagen immer noch in Ordnung zum Essen. Also da ist kein Karton am Ende. Das wird so pappendeckelmäßig.
Ja.
Ich habe nur im Stoffbeutel, im Grimmerschen Brotbeutel, in dem Stoffbeutel habe ich die drin liegen gehabt. Und ich glaube, dadurch, dass da natürlich relativ viel Öl drin ist und der Teig dadurch, oder das Brötchen nachher irgendwie geschmeidig bleibt und der Sauerteig da drin war, hat das echt lang gut funktioniert.
Die Feststellung habe ich tatsächlich auch vor ein paar Wochen gemacht. Habe ich mal für uns daheim hier auch Burger gemacht und das mache ich nicht so oft und habe dann auch Burger-Buns irgendwie mehr gehabt und übrig gehabt und bei uns auch relativ viel Olivenöl drin und Ei und Sahne sogar und die sind aber ewig. Also wir haben die dann tatsächlich aber auch in Plastik eingewickelt oder eingepackt.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage, aber das ging mir auch so, dass ich auch überrascht war, wie lange die einfach total saftig bleiben.
Wie spannend. Sahne im Burgerbrötchen drin. Mhm. Echt? Also das Fett deswegen oder warum?
Ja, also viele nehmen ja irgendwie dann Milch als Schüttflüssigkeit oder sowas und wir haben da ein Rezept, das ist irgendwie schon ewig Backe, das wir speziell mal für einen Kunde angefangen haben, der uns das irgendwie daherbracht hat und wir haben das dann nochmal ein bisschen abgeändert und das war da irgendwie schon grundsätzlich drin und ich fand das irgendwie, das macht den Teig irgendwie. Also wir nehmen halt Wasser und dann aber anteilig noch Sahne und Eier und Olivenöl und Okay. Das wird extrem fluffig. Also ich kann dir technologisch jetzt gar nicht so ganz konkret sagen, was da genau passiert. Ich meine, das ist wahrscheinlich nichts anderes, wie wenn du jetzt Milch nehmen würdest und irgendwie noch ein bisschen mehr Fett. Aber ja,
genau.
ja. Okay. Aber das Rezept ist irgendwie geil. Also.
Und da hast du dann aber noch Öl oder irgendwas anderes drin? Oder
genau, also Olivenöl, relativ viel, Ei und Sahne. Okay. Und dann aber halt auch Wasser, also jetzt nicht nur Sahne natürlich, als Schüttflüssigkeit, das wäre ein bisschen dekadent, aber genau, ich kann dir jetzt, verwischen ist gerade auf dem falschen Fuß, also ich kann dir auch gar nicht jetzt auswendig sagen, wie viel Prozent, aber genau, das ist immer so eine Mischung dann, das ist übrigens total witzig, also jetzt biegt man irgendwie in eine ganz andere Richtung ab, aber egal, wenn man das vorbereitet, wir tun das immer halt vorbereitet, die Eier, das Öl und die Sahne und stelle das im Kühlschrank, damit das kalte statt mit der Teig, weil der relativ lang knetet, nicht zu warm wird. Und das ist so witzig, weil das sieht im Eimer so witzig aus, weil das ist wie so ein Latte Macchiato, weil das alles drei vermischt sich nicht miteinander. Also da ist ja, da echt okay. So drei so Schichten, das sieht immer total witzig aus. Ja, kleine Anekdote. Ja, zu meinem Learning der Woche, ich habe es dir im Vorgespräch gerade eben schon gesagt, ich hab so viele Learnings der Woche schon wieder gehabt, dass ich zu meinem Pizzabäcker Konstantin heute gesagt habe, das ist das, was mich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber was mir den Beruf immer noch nicht langweilig macht, dass man immer noch dazulernt, wenn man bereit ist, dazuzulernen und wenn man dranbleibt und immer wieder Dinge auch probiert. Und heute habe ich, also ich pick jetzt mal zwei raus, weil sonst wird es zu lang mit Learnings der Woche, aber zwei, die vielleicht ein bisschen einen Mehrwert bietet. Das eine ist, dass wir eigentlich durch einen Zufall, und also wir tun ja auch altes Brot oder übriges Brot trocknen und vermahlen, das machst du ja auch. Mhm. Und seither machen wir das immer so, dass wir das mit kaltem Wasser einweichen bis zum nächsten Tag und dann in unsere Brotteige entsprechend zugeben. Mhm. Und ich hatte schon jahrelang die Idee oder den Gedanke im Kopf, das eigentlich nicht mit kaltem Wasser einzuweichen, sondern mit kochendem Wasser zu überbrühen. Ich weiß, dass das natürlich deutlich mehr Wasser aufnimmt, aber technologisch gesehen ist ja die Stärke von dem Brot schon vergleichert und das funktioniert ja auch mit kaltem Wasser relativ gut. Mhm. Und jetzt hat ein anderer Mitarbeiter Teige gemacht und hat irgendwie das nicht richtig auf dem Schirm gehabt und hatte einfach die Idee, das mal, oder was heißt nicht richtig auf dem Schirm gehabt, der hatte einfach die Idee, das einfach mal mit kochendem Wasser, weil er halt das kochende Wasser noch hatte. Und ja, übrigens kenne ich so einen dummen Spruch, sorry, ich biege wieder woanders ab, aber so ein dummer Spruch von so, es gibt so Sprüche in Bäckereien, die man so Lehrlinge irgendwie am Anfang reindrückt und unter anderem einer davon ist, wenn kochendes Wasser irgendwie übrig ist, frieres Ei, das können wir morgen noch brauchen. Total bescheuert. Boah. Ja, egal, auf jeden Fall hat er das mit kochendem Wasser dann gemacht und dann haben wir natürlich festgestellt, was man ja schon wusste, dass das deutlich mehr Wasser aufnimmt und dann hatte ich gedacht, okay, komm, wenn der das jetzt schon macht, dann probieren wir das. Ich habe das immer nett gemacht, weil es halt mehr Aufwand ist und ich dachte, das funktioniert auch so ganz gut habe gedacht, das passt so. Und jetzt haben wir das aber doch umgestellt und gesagt, jetzt probieren wir das einfach mal und wir nehmen jetzt die dreifache Menge Wasser als statt wie früher die doppelte, weil es halt eben deutlich mehr Wasser aufnimmt und haben das Wasser dann bei der Wasserzugabe reduziert natürlich, aber die Teige sind dadurch natürlich etwas fester. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn das notwendig wäre, aber meistens ist das gar nicht notwendig, weil unsere Brote eh schon sehr, sehr saftig sind, etwas mehr Wasser schütten dadurch, weil wir praktisch das Wasser komplett bei der Wasserzugabe abzogen haben, was wir mehr in der Altbrotschlemme haben. Aber wir schütten zum Teil dann jetzt schon wieder einen Ticker mehr Wasser. Das ist die eine Erkenntnis, das war eigentlich schon klar. Und was die andere Erkenntnis ist, die Teige sind glatter. Also allein vom Handgefühl, ich meine jetzt gar nicht von der irgendwie, also fühlt sich anders an. Ich habe keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, also wenn du so Restbrot im Brot hast, das sieht man ja.
Ja.
Und jetzt ist meine Erkenntnis, man fühlt es auch, das wusste ich seither aber nicht, weil sich die Teige halt alle irgendwie so angefühlt haben, aber die sind irgendwie glatter, wolliger. Ich weiß nicht genau, ob die Oberfläche dieses quasi, wenn man das unter dem Mikroskop angucken würde, dieses Mini-Korns eines gemahlenen Restbrots weicher wird. Oder ich kann es dir nicht genau sagen, aber das finde ich irgendwie spannend. Mhm. Also ist jetzt wahrscheinlich für den Endkunde wahrscheinlich gar kein riesen Mehrwert, aber war für mich halt wieder eine spannende Erkenntnis. Also das heißt, wir machen jetzt Restbrot, wenn wir das einweichen mit kochendem Wasser und mit dreifacher Menge anstatt der doppelte und haben dadurch einfach, wie gesagt, die Möglichkeit, auch mehr Wasser wieder zu schütten. Das fand ich spannend. Und die zweite Erkenntnis, die ist brandneu, die ist von heute. Wir haben vor 3 oder 4 Wochen eine Folge über Pizza gemacht Und ja, ich muss schon wieder alles über den Haufen schmeißen, weil, weil ich halt eine neue Erkenntnis gewonnen habe, die für mich bahnbrechend ist und die für mich auch ein bisschen frustrierend ist, weil ich hatte seither immer die Annahme, dass Sauerteig immer alles besser macht. Und habe jetzt aber eine spannende Feststellung gemacht. Und zwar mache ich ja meinen Pizzateig, denn nach dem Rezept, das wir ja auch hier im Podcast besprochen haben und auch hier in die Shownotes veröffentlicht haben. Und ich habe da immer so, ich habe das heute nochmal extra geguckt, also heute waren das ungefähr 15 Kilo Pizzateig und auf diese 15 Kilo Pizzateig werden ein halbes Kilo so Sauerteig, Restsauerteig. Jeder hat doch irgendwie so Restsauerteige und der kommt bei uns unter anderem in der Pizzateig und auch bei Baguette ist so ein kleiner Anteil praktisch Anstellgut, übrigens Anstellgut drin. Und genau, wir backen ja jetzt seit einiger Zeit die Pizza anders, das haben wir hier auch schon ausführlich besprochen und der Konstantin, der bei uns die Pizza backt meistens, der hat schon gesagt, ja, das ist interessant, dein Teig ist super lecker und auch klappt auch alles gut, aber der lässt sich im Vergleich zum italienischen Pizzamehl relativ einfach so ausziehen, also klar, das ist nicht ganz viel Kleber drin, wie jetzt irgendein Tipo 00 Mehl und so weiter und so fort. Und dann kam mir aber irgendwann der Gedanke, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, warum, dass dieser Sauerteig, also das ist ja Roquefort-Sauerteig und das steht ja dann relativ lange, also der Biga über Nacht, dann der Pizzateig nochmal über Nacht, dass der erstens schon geschmacklich einen gewaltigen Einfluss hat und auch irgendwie die Teigstruktur weicher macht. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, wie ich auf den Gedanken gekommen bin. Und habe jetzt gestern den Pizzateig gemacht und habe diesen Sauerteig-Rest einfach weggelassen, sprich einfach nur Biga, Salz, Wasser. Und man hat schon beim Abwiegen gemerkt, dass der ganz anders ist, ich lasse ihn immer relativ lang liegen, 4 Stunden, dass der einen ganz anderen Stand hat, dass der viel wolliger ist und einfach nicht so, ja, einfach also ein bisschen bockiger, würde ich sagen, so ein bisschen, was bei der Pizza ja eigentlich gut ist, so einfach mehr Stabilität. Und so haben wir dann heute Nacht oder gestern Abend in Kühlung geschoben und heute Morgen dann Pizza gemacht und gesagt, oh, der fühlt sich total anders an, der ist viel wolliger, wattiger. Hat ein bisschen mehr Widerstand beim Ausziehen und haben die erste Pizza backen und waren überrascht, wie krass der Rand aufgeht und haben dann probiert und haben festgestellt, und wir haben witzigerweise noch vorher diskutiert, der Konstantin und ich, weil ich gesagt habe, ja, ich bin irgendwie zufrieden, aber so dieser typische Pizzageschmack ist doch bei dem Teig, den du machst mit deinem Tipo 00 Mehl, anders als bei dem Teig, den ich mache. Und dann haben wir aber festgestellt, dass beim Probieren dann mit diesem Teig jetzt halt ohne Sauerteig, der Pizzageschmack viel mehr, also dieser typische, ich kann das gar nicht beschreiben, dieser typische Pizzageschmack, so auch dieses bisschen mit Grieß noch außen dran, von so einem Pizzarand, von einer richtig guten Pizza, denn der war bei uns seit der Nässe da. Und der ist jetzt aber da. Also es ist verrückt. Also dieser Sauerteig hat dazu geführt, dass irgendwie das geschmacklich ein bisschen unterging, weil halt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr Säure oder ich weiß es nicht genau. Und der Teig war ohne den Sauerteig jetzt deutlich stabiler, ging viel mehr noch auf, also mehr wie halt ein Pizzateig sein soll. Und das war für mich halt wieder eine Erkenntnis, dass ich dachte, das gibt's doch nicht. 15 Kilo Pizzateig, 500 Gramm Anstellgut, was für eine Auswirkung. Und kann das technologisch auch nicht erklären, weil Säure ja, also ein gewisser Anteil Säure ja auch den Kleber eigentlich stabilisiert. Und mein nächster Gedanke ist jetzt, in diesem Biga sind ja irgendwie, müsst ihr jetzt nochmal gucken auf die 15 Kilo Pizzateig, wie viel Hefe ist da drin, also so gut wie nix. Ob ich nicht einfach in den Biga statt der Hefe, weil mir ist natürlich Fuchs, die wird natürlich gern eigentlich sagen können, mein Pizzateig ist Sauerteig, ob ich nicht in meinen Biga quasi statt Hefe eine ordentlich größere Menge an Madre reinpacke. Dann hätte ich ja quasi meine Sauerteigpizza. Hab dann aber wieder, also müsst mal gucken, was passiert da geschmacklich. Ich denke, mit der Madre natürlich nicht so viel wie mit dem Roquefort-Sauerteig.
Ja, klar.
Also für mich eine bahnbrechende Erkenntnis und ich frage mich dann natürlich, wie sieht es mit meinem Baguette aus? Wenn ich da den Sauerteig weglasse, was passiert dann? Die stehen zwar nicht zweimal über Nacht, so wie jetzt der Pizzateig, aber gefühlt fange wieder bei Null an. Weil es ein bisschen übertrieben ist. Aber also ich finde es ist verrückt, weil auf der einen Seite kotzt mir es fast an, weil ich denke, jetzt habe ich das, keine Ahnung, 5 Jahre mache ich das jetzt so, warum habe ich den Zauberer nicht einfach schon lange mal weglassen? Aber gut. Sind wir mal zufrieden, dass es so ist. Also, ja, genau. Das ist so viel da dazu. Dann habe ich noch Feedback dabei. Mensch, knapp 20 Minuten auf der Uhr. Eigentlich wäre Thema Zeit, gell? Aber ich kann auch, ich hau noch zwei Feedbacks raus. Vielen Dank an Diana aus Leipzig, aus Sachsen. Sie schreibt, endlich schafft sie es uns zu schreiben. Sie grüßt übrigens auch den lieben David. sie hört unseren Podcast also schon sehr lange. Ah nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Ah, jetzt habe ich schon wieder geschwätzt, bevor ich nochmal genau gelesen habe. sie hatten tatsächlich erst vor einem Jahr entdeckt und lieben gelernt. Innerhalb eines halben Jahres habe ich alle Folgen nachgehört und warte nun immer sehnsüchtig auf eine neue Folge. Also muss ich auf der Zunge zergehen lassen. 120 Folgen. Na, 120 Stunden ungefähr. Mittlerweile hören auch meine Tante und meine Schwägerin euren Dialekt, versteht man den Sachsen übrigens auch, und ich habe ganz viele Backskills gelernt. Weihnachten habe ich Ingmars Backbuch von meinem Mann bekommen und seitdem darf das Kürbisbrot und das Kartoffelbrot nie fehlen. Gefühlt habe ich das halbe Buch schon durchgebacken und auch schon im Familienurlaub für 20 Leute Vesperstangen und Baguette gebacken.
Oh, gut.
Genau, und jetzt fand ich es ganz witzig, weil sie schreibt, sie hat jetzt ihre Familie überredet, in Münchheim Urlaub zu machen. Fand ich lustig, muss ich mal auf Moratus anrufen und sagen, ob sie eigentlich wisse, dass ich hier auch für Tourismus Werbung mache. Sie fahren erst nach Frankreich mit Baguette und Croissant und kommen dann nach Untermünchheim. Das fand ich auch witzig, also es wird wahrscheinlich ein Kulturschock. Und genau, direkter Vergleich von Croissant. Und sie freut sich auf Butterbrezel, Spritzmaschine und Donnerstag auf Pizza, haben extra kein Frühstück mitgebucht in ihrer Unterkunft, um bei uns sich dann durchzufuttern. Übrigens, gestern war Firmenlauf bei uns hier in Schwäbisch Hall. Fällt mir gerade bei Butterbrezel, Spritzmaschine. Und dann bin ich halt an jemanden vorbeigelaufen und der ihr Kommentar dann auf mein Trikot. Ah, die gespritzte Butterbrezeln.
Ich hoffe, das war positiv besetzt.
Ich hoffe es. Ja, hat sich zumindest so angehört. Unser Roggensauerteig heißt Regina, der Weizensauerteig Werner und der Dinkelsauerteig Detlef. Der Weizen und der Dinkel sind aber leider schon verstorben. Das Brotbacker ist etwas eingeschlafen, aber sie übt sich in die Fähigkeit zum Pizzabagger, also profitiert sie jetzt wahrscheinlich von dieser Folge. Und der Mann hat 4 Tüten 00er Mehl bestellt. Der Postbote kam aber mit Saccharé. Es waren 20 Kilo und 5 Kilo Semola. Da wir keinen Pizzaofen haben, gab es diese Woche die Pizza zum ersten Mal aus dem Kamado-Grill. Da kenne ich mich gar nicht aus. Sie hat ein Foto mitgeschickt. Und sie freut sich auf die Backstube, auch wenn die Autokorrektur immer Backstube schreibt. Ja, das passiert öfters. Und wir sind der einzige Podcast, wo sie das Abschweifen nicht stört. Tobis Backhaus klingt total spannend, aber auch die Zeit mit David war toll. Vielleicht könntet ihr ja mal ein Update zu dritt machen. Gute Idee, habe ich dann gedacht. Also ich werde dem David mal schreiben. Der hat zwar gerade viel um die Ohren, aber ob er nicht Bock hat, mal wieder zwischen uns auf dem Ofenbänkle Platz zu nehmen.
Ja, klar.
PS, Laugengebäck mit Schoki, ja, aber bitte ohne Butter. Da bin ich bei David. Naja, gut. Lass mal so stehen. Wie ist das bei dir nochmal?
Ich kann das voll nachvollziehen, dass man auf dem Weg im Urlaub bei dir vorbeifährt. Das habe ich jetzt ja auch machen müssen. Von daher, alles klar.
Fahrt ihr dieses Jahr wieder an uns vorbei, wenn ihr zum Urlaub fahrt?
Nee, wir fahren aber dieses Jahr auch nach Frankreich. Ich muss da, also ich habe schon gecheckt, wo die guten Bäckereien sind. Wir fahren an die Loire und an den Atlantik. Und ich habe dann also schon gleich Umkreissuche um die Feriendomizile gemacht, was es da an Backstuben gibt, die irgendwie was hergeben könnten. Werde da intensiv Croissant testen und ja, Baguette wahrscheinlich auch, aber in der Linie mehr Croissant. Ich bin ja eher so für Laugengebäck mit Butter und dann Salami drauf und gar nicht so sehr mit Bionella oder so. Aber man gewöhnt sich an vieles. Also die Kinder finden es ganz toll, sagen wir es mal so.
Wir haben jetzt neue belegte eingeführt und haben jetzt das erste Mal auch was mit Hummus. Cool. Also bin mal gespannt, Hummus und Karottensalat, wie das so ankommt, weil das ist ja doch was ja, relativ in ist. Mal gucken.
Ja, das ist auch noch ein guter Punkt, wenn du das sagst, gell? War ich da in der Bäckerei. Da ist überall schön deklariert, was vegan ist. Überall ist ein grüner Pepper. Aber ausgerechnet an dem, was richtig geil schmeckt, nämlich die Brezel und der Seele, ist der Pepper nicht dran.
Ja, wobei Brezel, also wir haben beides vegan.
Das geht schon. Geht. Aber das ist für mich so das Zeichen, da hat halt jemand richtig Fett rein.
Ja. Ja, spannend. Dann haben wir eine Mail vom Klaas aus Hilden, also Norddeutschland, und da ist eine Frage dabei, deswegen packe ich die hier noch mit rein. In allen Rezepten für Hobbybäcker, also er schreibt auch, dass er Tipps von uns aus dem Podcast immer wieder umsetzt und auch backt Käsekuchen und packt den, backt den 15 bis 20 Minuten vor Ende der Backzeit raus und lässt ihn draußen stehen und so. Das haben wir hier ja auch schon ausführlich diskutiert. Frage zum Thema Plunderteig. In allen Rezepten für Hobbybäcker wird der Teig zwischen dem Ausrollen gekühlt. Wie macht ihr das in der Backstube? Also natürlich genauso. Das geht gar nicht anders. Also der wird bei uns ja einen Tag vorher hergestellt, dann über Nacht gekühlt, dann touriert, dann wieder gekühlt, dann ausgerollt. Also das, genau. Jetzt geht es ja gerade, wir haben es ja gerade im Vorgespräch auch schon gespenst. Die Temperaturen sind gerade ein bisschen angenehmer wieder. Es kühlt nachts ab, dann ist es schon ein bisschen angenehmer, aber das geht auch im Winter geht es gar nicht anders. Schon allein, damit der Teig sich auch entspannt. Also das ist genauso wie bei Hobbybäcker auch. Und ein letztes vom Andreas, der ist schon ein bisschen älter, deswegen habe ich das jetzt auch noch dabei. Er hat auch noch ein Foto, das hebe ich dir gleich mal in die Kamera. Genau, und das passt auch gut zum Thema heute. In einem erzählen sie, also ich konnte einige ihrer auch älteren Podcast-Folgen hören, in einem erzählen sie von einem Brot mit Sesam, das sie sehr mögen, das aber nicht der Renner bei der Kundschaft ist. Da habe ich schon ein paar Mal Feedback gekriegt zu dem Thema, weil manchmal dann Podcast-Hörer und Hörerinnen doch auch hier vorbeifahren und dann dienstags, wenn es das gibt, Weiße Sesam, eins kaufe. Und habe ich schon zwei, dreimal das Feedback gekriegt, dass es sehr lecker war. Also ich habe da, glaube ich, schon öfters schon so viel gejammert, dass die Leute schon checkt haben, dass da
Mitleidskäufe
eine Not ist. Ein Bayer aus Berlin-Steglitz, wo es beim großen Edeka eine offene Bäckerei gibt, ein Foto vom Renner dort, Salzkruste, ein Brot, das übertrieben zur Hälfte nur aus Kruste besteht, ganz aufgerissen, alle Stücke, mal mehr, mal weniger, meist viel zu viel Salz drauf, würden Kritiker sagen. Das ist nach meiner Beobachtung immer da und wird laufend gekauft. Es gibt soweit sowas weit und breit nicht vergleichbar, weshalb alle, die es gern knusprig haben, das Ding mitnehmen. Nur zur Info. Die Ausgabe mit den verschiedenen Brotoberflächen und Krusten höre ich noch. Also warte mal, ich hebe dir das Bild mal in Kamera. Also man sieht es nicht so gut, weil das irgendwie so ein, nur so ein Teil von dem Brot ist. Aber da ist wirklich richtig viel Salz auf der Kruste. Ja. Also fand ich spannend, habe ich so jetzt...
Das ist wie Schnee auf dem Brot.
Ja, habe ich so jetzt auch noch nie gehört. Haben wir wahrscheinlich in unserer Folge über Thema Brotoberflächen auch nicht behandelt, dieses Thema. Aber fand ich spannend.
Auf der Oberfläche.
Mhm. Wir machen das, wir machen so Vollkornseele. Und auf die machen wir, weil man bei Seele ja auch so, also Seele, so dieses typische Salzkümmel, hat man irgendwie so eine Erwartung, dass das so ein kräftiger, salziger Geschmack ist. Die sprühen wir mit so Salzwasser ab, also 20%igem Salzwasser.
Okay.
Das ist schon auch geil. Also das hat schon was, wenn auf der Oberfläche so ein bisschen Salz ist. Genau. Ja, das waren so genau die Feedbacks, die ich dabei hatte. Und jetzt steigt man ins Thema ein, würde ich sagen, oder? Hast du noch was
ergänzt? Unbedingt. Nein, alles gut.
Wie hattest du gesagt vor der Folge, vielleicht wird es heute eine kürzere? Bis jetzt sieht es nicht so aus. und zwar möchte ich heute eine Folge machen über das Weiße Sesambrot, habe ich mir überlegt. Ich habe mir es lange überlegt, ob ich es mache, weil ich dachte, an dem Rezept habe ich so lange tüftelt. Aber auf der anderen Seite ist mein Ziel, jetzt pass auf, ich will, dass dieses Brot so ein Hype entwickelt, wie das Sylter von Jochen Kau ist.
Okay, alles klar.
Also, an alle Facebook-GruppenleiterInnen, die uns zuhören oder sowas, oder irgendwelche sonstige Back-Communities beeinflusset, hypt dieses Brot, dass das endlich mal zu dem Ruhm findet, den es verdient hat. Also, ich habe das Rezept mitgebracht, exklusiv hier und nur bei uns.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Genau, ich finde es einfach so ein geniales Brot. Ich habe mir am Dienstag, immer wenn es das gibt, richte ich mir für meine Kaffeepause zwei Scheiben von dem Brot und da ist eine Mitarbeiterin vorbeigelaufen und hat gesehen, dass ich mir auf das Brot gerade Marmelade draufstreich und in dem Brot ist ja ein Hauch Kreuzkümmel drin und hat sie gefragt, richtest du das für dich? Ist du da süßer Belag drauf? Und dann sage ich, ja. Und dann sagt sie, ja, sie macht das auch. Viele, die sie kennt, sagen, das passt für sie nicht so zusammen durch diesen Kreuzkümmel, aber gerade diese Kombination findet sie so spannend. Und das, also ich finde, das Brot ist einfach total mega gut. Und zwar ist es, ich wollte lang ein Brot irgendwie, das so ist wie das und ich habe da auch, das war auch mal für mich ein Learning, wir haben, wenn wir Vollkornbrote backen haben, oder ja, haben wir bei uns in der Bäckerei oft Dinkelvollkornbrote gemacht, also egal ob jetzt das Saaterkorn zum Beispiel oder Dinkelemmer oder halt klar Roggenvollkorn. Wir hatten lang gar kein Weizenvollkorn in der Bäckerei, weil ich dachte, ja, wenn jemand Vollkornbrot will und dann ist das Dinkel, dann kann er sich bei uns darauf verlassen, dass die Vollkornbrote Dinkel sind, dann müssen wir da nicht rummachen, weil die Nachfrage ja schon sehr hoch ist. Und habe echt Weizenvollkorn lang unterschätzt, was für geile Brote man aus Weizenvollkornmehl backen kann, weil die natürlich ganz anders, durch eine ganz andere Möglichkeit, was die Porung und so weiter angeht. Ja. Und jetzt ist das, und ich habe das erste Mal gecheckt, als ich bei Michael Schulze war, also Brotbruder in Freiburg. Mhm. Der hatte tolles, wie heißt das, Langschläfer. Heißt okay. Das bei dem, als im Prinzip so ein, ja, ich sag mal, typisches Weizen-Sauerteigbrot, in Anführungszeichen typisch, ich sag deshalb in Anführungszeichen, weil das ist mega lecker. Ich finde viele so Weizen-Sauerteigbrote, die so Chad Robertson inspiriert sind, also die sind ja. Nicht zu langweilig. Also einfach ein helles Weizen-Sauerteigbrot. Entweder sind sie oft zu sauer, also zu einspurig sauer irgendwie, ohne Komplexität, oder sie sind einfach fad. Und Michael Schulze, und oft ist ja aber auch ein Weizenvollkornanteil dabei, und Michael Schulze hat diesen Langschleifer, das ist mega, also das kann man nicht vergleichen mit vielen anderen Weizen-Sauerteigbrote. Und ich meine, der hat auch einen Anteil von 50% Weizenvollkorn drin, und ich fand das schon immer krass spannend, das Brot, und habe ihn dann gefragt, warum schmeckt das so extrem lecker? Also das hat viel mehr Tiefe, das liegt sicher zum einen am Sauerteig. Ich meine, Michael Schulze backt auch seine Brote relativ spannend, also sehr heiß und relativ kurz, dadurch hat er eine dünne Kruste. Okay. Die aber sehr dunkel ist. Und er hat gesagt, es liegt seiner Meinung nach daran, dass er das Weizenvollkornmehl frisch selber vermahlt. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Egal, aber auf jeden Fall, als ich dort war, habe ich gewusst, okay, ich will im Thema Weizenvollkorn was machen. Und genau. Und dann, und das zweite Thema ist, dass ich finde, Gewürze werdet in der Bäckerei auch noch komplett, laufet komplett unterm Radar. Also in der Küche spielt der Gewürze eine große Rolle. In der Bäckerei, finde ich, schläft man da so ein bisschen. Und das beides in Kombination war irgendwie zum gleichen Zeitpunkt, und daraus wurde dann das Weiße Sesam. Und okay. Genau, also ich erzähle kurz, wie ich es mache. Ich mache erst einen Sauerteig, ein ganz normaler Rocker-Vollkorn-Sauerteig. 1:1, also TA 200 mit 10% Anstellgut. Lass den über Nacht reifen und mach am nächsten Tag eine zweite Stufe, und zwar mit 1050er, also Weizenmehl.
Okay.
Und den führe ich kurz. Also ein Teil Anstellgut, also diese erste Stufe quasi, ein Teil Mehl, ein Teil Wasser. 1:1:1. Okay. Und manche Kollegen von mir nennen das dann ein Cuvée-Sauerteig. Da ich kein Freund davon bin, immer irgendwelche übertriebene Namen zu verwenden, sage ich das nicht, aber okay. Also du verstehst, was ich meine, das ist quasi eine Mischung aus, also ein Sauerteig, der in der ersten Stufe aus Rocker-Vollkornmehl oder Schrot besteht und in der zweiten Stufe aus dunklem Weizenmehl, 1050. Dadurch kriege ich, krieg nicht so eine krasse Säure, weil das Weizenmehl nicht so stark versäuert wie das Rocker, und ich führe den ziemlich kurz, genau deswegen ist der Sauerteig sehr mild. Also ich habe extra am Dienstag mal nochmal pH-Wert gemessen. Der hat dann, wenn er reif ist, so ungefähr einen pH-Wert von 4,4, also sehr mild. Und dann warte ich quasi einfach, bis der Sauerteig sein Volumen verdoppelt hat, ein bisschen mehr wie verdoppelt. Dann mache ich den Teig, und zwar besteht der Teig dann aus Hälfte Weizenvollkornmehl und Hälfte helles Weizenmehl, Kreuzkümmel, Salz und Restbrot. Dann der Sauerteig dazu, Wasser, dann knete ich den ziemlich gut aus und lasse den dann 2 Stunden stehen, ziehe den einmal auf in den 2 Stunden, und dann forme ich den, also wiege ich das ab, packe ich den Teig auf den Tisch, wiege das ab mit Wasser und ziehe das nur mit einem Horn, ziehe ich den Teigling so rund, wie man das so typischerweise macht bei den Weizen-Sauerteigbrote, und lasse die dann nochmal eine Stunde stehen auf so Kunststoffdielen. Und dann forme ich die. Und zwar auch in dieser klassischen Variante, wie man Weizen-Sauerteigbrote formt. Also nehmt die dann runter von den Dielen und schlagt die so von alle Seiten ein und macht dieses Stitchen. Also da muss man sich ein paar YouTube-Videos angucken, wenn man das nicht weiß, um was es geht. Kann ich hier jetzt schlecht durchs Mikrofon machen. Und lass dann komplett die aufgearbeitet, also wählst die dann in Sesam und lass die kompletten Brote aufgearbeitet nochmal über Nacht im Kühlhaus stehen. Und am nächsten Morgen backe ich die. Schneide ich die so seitlich relativ tief ein, dass die so schön aufreißt. Backe die mit Schwade, ohne dass ich den Zug aufmache, sodass die diese, dass es halt schön aufreißt, dass es ein richtig schöner großer Ausbund gibt. Und ich finde es ein mega Brot. Und übrigens habe ich auch da zu diesem Brot noch ein Learning der Woche, das kann ich jetzt hier an dieser Stelle noch einflechten, habe ich mich auch wieder geärgert, weil bei uns, es läuft ja nicht so gut, das Brot, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Und dann ist so ein Wagen bei uns gar nicht voll, also das ist kein ganzer Wagen voll, sondern nur ein halber. Und dann habe ich das am Dienstag, habe ich das auf der unteren Hälfte vom Wagen in die Kühlung geschoben. Ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, warum eigentlich. Aber das war auch wieder eine krasse Erkenntnis, weil ich habe das sonst immer in der oberen Hälfte vom Wagen. Und in der unteren Hälfte vom Wagen war das Brot am nächsten Tag deutlich jünger, als wenn ich es in der oberen Hälfte vom Wagen über Nacht im Kühlhaus stehe. Das ist so krass. Also klar, im Kühlhaus ist unten dann natürlich nochmal kühler, das weiß ich auch, aber das dann wieder zu sehen am nächsten Morgen, denke ich, ah shit, warum hast du das jetzt wieder anders gemacht? Jetzt passt die Gare nicht ganz. Fand ich auch wieder spannend. Wie machen wir das, wenn wir Brote haben, die wir über Nacht im Kühlhaus haben, wo ein ganzer Waage ist, machen wir das immer so, dass wir nach 2-3 Stunden die Bleche alle durchtauschen, weil das so ein krasser Unterschied ist von oben nach unten. Aber da bei dem Brot der Waage halt gar nicht voll ist, machen wir das zwar auch, aber ja, wenn es unten drin ist und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die es dann tauscht, die schiebt es halt wieder unten rein. Also das fand ich auch wieder spannend,
ja, klar,
zu sehen, wie so Kleinigkeiten die dann wieder so einen krassen Unterschied machen. Aber das ist ein Brot, ich feiere das. Und dann muss man es in relativ dicke Scheiben schneiden, weil das ist dann ein sehr lockeres Brot und ich mag das dann nicht so, wenn das so dünne Scheiben sind. Aber das ist ja was ein krasser Unterschied ist, wie unterschiedlich Brot schmeckt, je nachdem wie dick das geschnitten ist. Genau. Also das ist mein Beitrag hier kostenlos, dieses Rezept, an dem ich sehr lang gearbeitet habe. Und das
und was hast du als für eine Pochung? Hast du dann auch so eine ganz grobe, offene Pochung?
Ja, man hat eine grobe, offene Pochung, wobei ich auch dazu sage, ich habe keine Brote, die jetzt so übertriebenst krass offene Pochungen haben. Dadurch, dass wir mit einer Biomehle arbeitet, ist das einfach von Natur aus nicht ganz so krass, wie man das manchmal auf Insta sieht. Ja. Aber eine grobe, unregelmäßige Pochung definitiv. Und das mit einem Brot, das aus 50% Vollkorn besteht, finde ich krass. War für mich irgendwie auch ein neues. Ist einfach ein ganz anderes Art von Brot, als man es so meistens in Deutschland halt kennt. So, man hat halt das Mainzer Mischbrot oder man hat ein Vollkornbrot oder genetztes und vielleicht ist auch das, warum es noch nicht, aber ich glaube an das Brot. Wir hatten das schon mal bei meinem Brot, das war das Malawi-Kruste, das kennst du glaube auch, oder? Das ist im Backbrot der Roggen-Dinkelleib. Das war eins meiner ersten Brote, die ich ohne Hefe backe habe und ich wollte das partout nicht aus dem Sortiment nehmen, obwohl es echt auch nicht der Ultra-Renner war und dann hat es einfach Jahre gedauert, bis das wir backen jetzt einmal in der Woche, das ist immer noch kein, aber das ist halt auch ein spezielles Brot, ist ja klar, das wird nie ein Brot sein, das die Verkaufszahl von einem Bauernbrot oder so erreicht. Muss es ja auch gar nicht, aber einmal in der Woche, dann eine ordentliche Menge passt ja auch. Und das ist witzig, manche Produkte, das habe ich ja glaube auch schon mal gesagt, da machst du ja gar nicht viel Gedanken, die legst einfach mal in den Theke, probierst was aus und die gehen sofort. Manche Produkte gehen gar nicht und irgendwann nimmt man sie raus und manche Produkte, an die man aber selber glaubt, die lässt man einfach drin und irgendwann funktioniert das. Das ist echt krass. Das finde ich spannend. Und ich glaube, bei dem Brot wird es auch noch so sein. Und ich habe es jetzt hier im Podcast schon so viel gesagt, dass schon manche aus Mitleid gekauft haben. dass ich hoffe, dass es ab morgen, wenn die Folge dann rauskommt, gehypt wird.
Da bin ich mal gespannt.
Und ich habe gleichzeitig Angst, wir sind ja unter uns, kann ich ja offen sprechen, ich habe gleichzeitig Angst davor, dass es gehypt wird. Und ich irgendwann mal wohin komme, wo es das Brot gibt und schmeckt besser wie meins.
Ja.
Das siehst du wieder, wie mein Selbstwert von meinen Backergebnissen abhängt. Aber gut, das gehört halt auch zu mir dazu. Ja, das war das Thema von heute. Das Thema war jetzt schnell abgefrühstückt, gell?
Ja. Rezept, jetzt müssen wir alle miteinander backen. Dann kommt der große Hype. Dann müssen wir unsere Backergebnisse mit deinem Brot abgleichen.
Das lass mal. Ich habe echt Angst. Deswegen habe ich, das war auch ein Grund, warum ich gezögert habe. Weil ich dachte, scheiße, wenn das nicht, soll ich ein anderes Rezept veröffentlichen? Ein bisschen mit Absicht ein Backei bauen damit.
Okay.
Nee, das schauen wir mal, was draus wird. Vielleicht, es gab ja mal eine, deswegen habe ich das vorher gesagt, es gab mal eine Facebook-Gruppe, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß. Die haben immer so Monats-Challenges gemacht und da gab es dann mal einen Monat, war dann mal mein genetztes aus meinem Backbuch, die Challenge.
Geil.
Ja, was gibt's für einen Ausblick? Ich habe mir aufgeschrieben, wir machen eine Pause. Das darf ich unbedingt nicht vergessen zu sagen. Diese Folge kommt ja jetzt Anfang August raus. Normalerweise wird man irgendwie im Juli oder August eine Pause machen. Da wir ja aber in Baden-Württemberg sehr spät Ferien haben, das heißt auch sehr spät Urlaub, ist bei uns quasi im August die Pause. Bedeutet, genau. Im September kommt keine Folge raus, weil wir ja immer ein bisschen zeitversetzt aufnehmen. Das heißt, die nächste Folge kommt dann erst Anfang Oktober. Und die wird mit einem Gast sein. Das heißt, Tobi, du hast ganz lang Pause.
Okay.
Du kannst dich total
zurücklehnen. Kann ich auch mal wieder Podcast hören.
Du kannst auch mal wieder Podcast hören. Und du kannst, ja, oder wir machen es zu dritt, können wir uns ja auch überlegen. Weil der Gast ist ja von dir vorgeschlagen.
Stimmt. Von ja, total gut. Und oh, wenn der kommt,
Und ja, die machen wir hier bei uns live vor Ort. Du musst auch kommen.
Das kriegen wir garantiert
hin. Du kommst und wir machen dabei zu Sesam-Back-Aktion vorher.
Okay, das können wir auch gerne machen. Und ich habe mir ja insgeheim auf die Fahne geschrieben, ich möchte genauso gute Franzbrötchen machen können wie er. Ich laufe meinem Anspruch noch meilenweit hinterher. Die sehen nach nichts aus. Sie schmecken noch bei weitem nicht. Ich habe auch noch nicht die Mischung zwischen Zucker und Zimt irgendwie gefunden, damit das mit der Füllung alles passt und so. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht schaffe ich es dann bis dahin halbwegs präsentable Ergebnisse irgendwie an den Tag zu legen. Ja, also tatsächlich, das ist ein sehr spannender Ausblick, weil auch er ja im Thema Weizen und Sauerteig und Grobbrot genau in diese Richtung unterwegs ist mit seinen Broten. Die haben dann ja auch ganz spezielle Namen, darf er dann alles selber erzählen. Ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Und noch als so kleiner Sidekick aus der letzten Folge mit dem Käsekuchen. Also bei uns im Backhaus hat sich jetzt die Gruppe zusammengetan und möchte gerne einen Käsekuchen, ich nenne es jetzt mal schon fast Contest machen.
Oh, spannend.
Wo jeder sein Rezept mitbringt und wir backen alle, jeder den eigenen Käsekuchen im Ofen und dann probieren wir gegenseitig.
Wann habt ihr das nächste
Backen? Bin mal sehr gespannt. Das ist noch gar nicht ganz so klar, weil im August viele im Urlaub sind und wir eben da keinen gesicherten Backtag sozusagen haben. Also wenn sich genügend Leute finden, findet der Backtag auch statt. Aber das ist jetzt kein Regelbacktag in dem Sinn. Von daher glaube ich, dass wir den nächsten richtigen Backtag im September machen werden. Dann ist das, glaube ich, das letzte Sommerferienwochenende, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und da gucke ich mal, ob wir das mit dem Käsekuchen tatsächlich so hinkriegen, weil das wäre natürlich sehr lustig, denn die wahre Challenge beim Käsekuchen im Holzbackofen ist, mit dem Schieber diese Bleche, die also eine sehr flüssige Masse haben, ganz hinten reinzukriegen, ohne dass es Sauerei gibt. Und wenn wir das irgendwie hinbekommen würden, dann das wäre schon mein persönlicher Erfolg an
dem Backtag. Aber das klingt spannend. Halt mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden, das interessiert mich.
Mache ich auf jeden Fall. Und ich habe mir noch eins aufgeschrieben. Ich habe jetzt überall irgendwelche Backplaner-Apps gesehen und habe aber noch mich mit keiner beschäftigt. Hast du da Erfahrung? Sonst müssen wir die mal sammeln.
Nee, gar nicht. Also was meinst du, ist das so für Hobbybäcker wahrscheinlich so ein bisschen die Zeitplanung, oder? Mhm.
Also, ja, und irgendwie per KI mit Brotfehler und sonst irgendwas. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich muss bei Gelegenheit mal sowas ausprobieren.
Gehört und sehe schon hier und da mal, aber wir können die Frage ja gerne in die Community geben. Wer da Erfahrung hat. Da habe ich gar keine Ahnung. Hast du gehört? Gestern hat sich KI selbstständig gemacht und hat irgendwann einen Hackerangriff ausgelöst.
Jawohl, habe ich gehört. Ich bin gespannt, was da so alles noch auf uns zukommt in dem Thema.
Ja, ja. Ich bin einfach froh, dass ich im Handwerk unterwegs bin. Aber du musst jetzt noch kurz verraten für unsere Hörerinnen und Hörer, wer denn eigentlich als Gast kommt. Du hast jetzt so begeistert gesprochen, jetzt musst du auch noch verraten, wer kommt.
Also es kommt der Eigentümer von Kurt und Willi. Und Kurt und Willi sind ja die Sauerteige, als der Alex kommt aus Lübeck. Wer die letzten Folgen gehört hat, weiß, dass ich da ein sehr großer Fan bin und ab und zu, wenn ich im Urlaub dort bin, vorbeigehe. Und letztes Mal habe ich sozusagen den Laden gekauft, weil ich auf der Rückfahrt oder vor der Rückfahrt dort vorbeigegangen bin. Also ähnlich wie jetzt hier unsere Hörerin, die auf dem Heimweg vom Urlaub bei dir vorbeigeht, habe ich das dort gemacht. Und es ist eben auch eine Handwerksbäckerei, klein, aber mit Top-Qualität und einem Anspruch. Und für sowas habe ich tatsächlich einfach ganz viel übrig. Das beeindruckt mich sowas.
Ja, bin ich gespannt. Also wir können der Sage dafür, dass ich ja kostenlos bei uns zu Gast sein darf, sodass ich Franzbrötchen Rezept mitbringe.
Unbedingt.
Genau, also dann haben wir, dann ist das unser Ausblick. Ja, bei uns beginnt dann auch, wir haben ja auch Urlaub und dann beginnt das neue Lehrjahr, neuer Azubi. Bin ich mal gespannt. Unser Rocker wird die nächste Woche, ich weiß nicht, vielleicht schaue ich jetzt bald die nächsten Tage geerntet, da bin ich auch mega gespannt drauf.
Aha.
Also es bleibt ja spannend.
Stimmt, nächste Woche soll das Wetter wieder sehr heiß und gut werden.
Wahrscheinlich
bestimmt doch, ja, viel Getreideernte angesagt.
Mhm. Ja.
Und dann malst du das selber? Weil, also ja, ich weiß ja, du hast eine Mühle.
Genau, wir haben noch ungefähr eine Palette vom Rocker von letztes Jahr. Der wäre weg, wenn wir früher die Mühle gekriegt hätten, die wir jetzt seit April okay, in Betrieb haben. Und das macht aber nichts, da passiert ja nichts. Der neue Rocker kommt dann wahrscheinlich in die nächste 2-3 Wochen. Der wird gereinigt und dann kommt er zu uns. Und wir okay, haben zum Glück genügend Platz in unserem Außenlager, den dort einzulagern. Und dann malen wir den Sack für Sack selber. Wir, wie gesagt, seit wir die Mühle in Betrieb haben, das habe ich ja hier bestimmt auch erzählt,
ja,
malen wir alles, was wir an Rocker Volkern brauchen, selber. Und okay, da geht eine ordentliche Menge weg.
Ja, das, ich bin gespannt, was der neue Rocker an anderen Bilder, Werten
ja,
dann ist, auch Rezeptveränderungen mit sich bringt.
Was meinst du?
Was der neue Roggen dann an anderen ja, Werten und Rezeptveränderungen mit sich bringt, ob du mehr oder weniger Wasser brauchst oder keine Ahnung, wie sich das jetzt auswirkt.
Ja, wird sich zeigen, ja.
Also ist auf jeden das war es bei mir.
Er wird auf jeden Fall früher geerntet als letztes Jahr. Letztes Jahr war es Anfang August.
Genau.
Weil letztes ja, Jahr war es ja so, dass entweder Ernte oder Warte und dann hat es ja nochmal geregnet.
Genau.
Und dann wurde es bestimmt nochmal 2 Wochen oder so, dass er nicht weggemacht werden konnte. Und dann kam er in unserem Urlaub. das war dann spannend. Aber ja, okay, schauen wir mal. Ich werde auf dem Laufenden halten.
Sehr gut.
Gut, dann sehen wir uns.
Stopp. Ja,
also mit unseren
Hörerinnen und Hörern
sehen wir uns Anfang Oktober. Was ich als nächstes backe? Ah, ja, genau, unsere ja, Abschlussfrage.
Ganz wichtig.
Ich backe als nächstes, ich habe morgen die 3-Uhr-Schicht und wenn ich da komme, dann ist wahrscheinlich gerade Kochertaler Backe angesagt und Seele wahrscheinlich.
Okay, cool.
Ja, morgen ist Freitag. Ist wie immer der knackigste Tag in der Woche. Aber ja, so wird es wahrscheinlich laufen. Bei dir?
Bei mir wird es Laugengebäck geben, das ich dann für Samstag vorbereite, damit wir am Wochenende ein bisschen was vorbereiten und machen können. Und ja, frische Backware zum Frühstück, brauche ich nicht erklären, feine Sache. Und auf Lauge, also für mich, wie gesagt, gerne eine Salami, für alle anderen darf es dann eine Nuss-Nougat-Creme sein.
Und jetzt ist, jetzt muss ich dir recht geben, Tobi, jetzt ist doch eine kurze Folge geworden, aber da muss ich direkt nochmal einhaken, weil du gerade gesagt hast, frische Backware zum Frühstück. Ich habe auch wieder eine spannende Erkenntnis gehabt, die ich aber hier bestimmt auch schon geteilt habe, aber neulich war tatsächlich bei uns so leer gekauft, dass ich nichts mehr zum Essen hatte und dann habe ich mir halbgebackene Kochertaler fertig backen und zwar im Airfryer.
Oh, abgefahren, okay.
Junge, wie geil ist das? Das ist ja viel echt? Besser noch als im Backofen. Ja, krass. 6 Minuten.
Okay.
Ich habe jetzt beides ausprobiert. 6 Minuten bei 190 Grad oder 5 Minuten bei 200 Grad und dann nochmal eine Minute dieses, wie heißt denn das? Diese Max Roast oder wie heißt denn diese obere Stufe da? Also ich habe so einen
Mini-Airfryer.
Und da gibt es okay, halt, es gibt dann halt dieses normale Airfrying und so. Und da gibt es oben gibt's so eine Turbo-Stufe, nenne ich es jetzt mal. Da kannst du nur 240 ja, Grad machen und das dann noch eine Minute draufballern. Hammer! Du musst weder das Ding vorheizen, noch musst du die Weckle vorher auftauen. Und das ist mega. 6 Stück okay, habe ich gemacht aus der 10er-Tüte und ich glaube 3 habe ich selber gesehen. Ey, der Hammer. Besser okay, wie im Backofen. Das direkt hier WhatsApp an unsere Büro-Mitarbeiterin. Bitte auf das Etikett von einer halbgebackenen den Hinweis, dass man das im Airfryer machen soll und nicht im Backofen, wenn man einen hat. Aber
ja, klar,
ey, wie geil ist denn das?
Das heißt, ich muss jetzt losziehen und einen kaufen, weil ich habe noch keinen.
Wenn du noch keinen hast, kauf dir einen. Nur für die halbgebackene. Aber was mir tatsächlich auch mache, zum Beispiel, also ich mache auch noch nicht viel damit, muss ich auch gestehen, aber was mir zum Beispiel, was ich halt einfach cool finde, du schneidest Kartoffeln in Pommesstifte. Und ja, machst ein auf ein Kilo ein Esslöffel Olivenöl dran. Bisschen, ja, bisschen Paprika, bisschen Salz. Haust das eine halbe Stunde da rein, 25 Minuten. Und die Kinder feiern es ja. Und das sind, sage ich mal, in Anführungszeichen gesunde Pommes im Vergleich zu dem, was man sonst so kaufen kann. Das war ja, das erste Mal, wo wir das zum ersten Mal gemacht haben, dass die Kinder nicht nach Ketchup gefragt haben bei den Pommes. Ja. Also ich finde es echt der Hammer.
Okay.
Aber cool, also ich bin noch Laie, ich kann noch nicht viel dazu sagen, aber Pommes und Kochertaler kann ich.
Wichtige Sache.
Was für ein schönes Abschlusswort.
Genau so.
Mach's gut, dann, schöner Urlaub.
Du auch, danke
gleichfalls. Schöner Urlaub bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wir hören uns wieder im Oktober.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.